Ich lese euch den Bibeltext aus der Bibel, aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 11, die Verse 1 bis 11. Ihr findet die Bibeltexte auch in eurem Programmheft und könnt da gern mitlesen. Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und seine Jünger nach Bethphage und Bethanien am Ölberg. Da schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Wenn ihr hineinkommt, findet ihr einen jungen Esel angebunden. Auf ihm ist noch nie ein Mensch geritten. Bindet ihn los und bringt ihn her. Und wenn euch jemand fragt, was macht ihr da? Dann sagt, der Herr braucht ihn, aber er wird ihn gleich wieder zurückschicken. Die Jünger gingen in das Dorf und fanden den Esel. Er war an einem Hoftor draußen an der Straße angebunden. Sie machten ihn los. Einige der Leute, die dort standen, fragten sie, was macht ihr? Warum bindet ihr den Esel los? Die beiden Jünger antworteten genauso, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Da ließen sie es zu. Sie brachten den jungen Esel zu Jesus und legten ihre Mäntel auf seinen Rücken. Jesus setzte sich darauf. Viele Leute breiteten ihre Mäntel auf der Straße aus, andere aber legten Zweige hin, die sie am Feldrand abschnitten. Die Leute, die vor Jesus hergingen und ihm folgten, riefen unablässig: Hosianna, gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Gesegnet sei die Herrschaft unseres Vorfahren David, die jetzt neu beginnt. Hosianna in himmlischer Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Er ging in den Tempel und sah sich dort alles an. Als es spät geworden war, ging er mit den 12 hinaus nach Bethanien. Und ich lese aus Matthäus 27 die Verse 15 bis 17 und 21 bis 23. Der Statthalter begnadigte jedes Jahr zum Passafest einen Gefangenen, den sich das Volk selbst auswählen durfte. In diesem Jahr saß ein berüchtigter Verbrecher im Gefängnis. Er hieß Barabbas. Als sich nun die Menschenmenge vor dem Haus von Pilatus versammelt hatte, fragte er sie: Wen soll ich euch diesmal begnadigen? Barabbas oder Jesus, den manche für den Christus halten? Da wandte sich Pilatus an die Menschenmenge und fragte: Wen von beiden wollt ihr? Wen soll ich euch freilassen? Sie riefen: Barabbas. Pilatus fragte sie weiter: Was soll ich mit Jesus machen, der Christus genannt wird? Da schrien alle: Ans Kreuz mit ihm. Er fragte sie: Was hat er denn verbrochen? Aber sie schrien nur noch lauter: Ans Kreuz mit ihm.
Hallo auch von mir. Ich bin Tobias, für die, die mich nicht kennen. Ich bin einer der Pastoren hier bei Mittendrin. Und ich freue mich, heute zu predigen und euch in diesen Text mit reinzunehmen. Bevor ich das mache, spreche ich noch ein Gebet und dann legen wir los. Jesus, danke für diese Zeit, in der wir gerade sind, für diese Woche vor Ostern, die jetzt beginnt. Und danke, dass wir uns daran erinnern dürfen, was du damals getan hast, was damals passiert ist. Und ich danke dir, dass ich fest glaube, dass du heute hier bist. Und so möchte ich dich bitten, dass du heute zu uns redest, unsere Ohren aufmachst und mir die richtigen Worte gibst. Amen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei YouTube. Ich bin sogar YouTube Premium Abonnent. Ich gucke sehr gerne verschiedenste Videoreihen. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass ich Google YouTube Shorts nicht ausstellen kann, aber da ploppen manchmal auch so kleine Mini-Videos auf, wo man dann doch manchmal drauf guckt und sich das anguckt. Und da ist in letzter Zeit kamen Videos von einem Anatoli, einem ukrainischen Gewichtsheber, tauchten da bei mir auf. Und dann dachte ich, ja, guck ich mal rein. Und ich weiß nicht, ob, kennt einer, hat vielleicht schon, ja, Konstantin, wir kennen Fußball oder scheint die gleichen Videos. Und in diesen Videos ist es so, dass er, der eigentlich ein richtig starker Gewichtheber ist und sehr stark ist, er kommt verkleidet als Putzkraft in Fitnessstudios und dort sind so geht er zu den Leuten, die so richtig, richtig stark sind, die super starken Gewichte heben, geht er hin und er wirkt immer so ein bisschen, spielt das auch so ein bisschen trottelig und geht dann zu denen hin und fragt, wenn da gerade die ganz großen Gewichte aufgelegt sind, darf ich auch mal heben? Und natürlich was er erlebt. Alle lachen ihn aus und denken, ja, also, pass auf, du verletzt dich, wenn du das machst, das kannst du gar nicht. Und er geht auf jeden Fall so weiter, dass er dann dachte, doch, ich möchte es gerne mal ausprobieren. Und dann fängt er an und die Gewichte, die vielleicht manche sogar mit zwei Händen so gerade geschafft haben, hebt er dann einfach so hoch und sagt, oh, ich muss das mal kurz zur Seite räumen, weil ich ja hier noch putzen will. Und alle, was ist hier gerade passiert? Und sind total schockiert, wie kann das sein? Und natürlich dann am Ende macht er sein Hemd auf und man sieht den 6'8 10-Pack oder was auch immer er da an Muskeln hat. Und es ist auf jeden Fall in diesen Videos immer so, es ist so eine Spannung zwischen dem, wie er erscheint, also da kommt jemand, der hier putzt, und zu dem, was er eigentlich kann und was er dann eigentlich macht. Und wir beschäftigen uns in unseren Gottesdiensten eigentlich immer mit Jesus. Wenn ihr schon öfter hier wart, dann habt ihr das gemerkt. Und mir ist aufgefallen, als ich so ein bisschen darüber nachgedacht habe, dass wir eigentlich bei Jesus auch an ganz vielen Stellen so eine Spannung irgendwie erleben. Das fängt schon an, ist jetzt schon ein paar Monate her, mit seiner Geburt an Weihnachten. Irgendwie heißt es, Jesus kommt von Gott, ist der, der über allem steht, und plötzlich, wo wird er geboren? In einem Stall, in ärmlichen Verhältnissen von einer Teenager-Mama und muss kurz danach fliehen. Dann geht es weiter, es heißt, dass Jesus unglaublich gerecht ist, einen Sinn für Gerechtigkeit hat und auf der anderen Seite absolutes Mitgefühl hat, wenn Menschen irgendwie was haben. Er ist irgendwie ganz Mensch, das wird deutlich, und dann gibt es Szenen, wo auf einmal Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn, mein Kind. Und irgendwie sind das so Spannungen, zwei Seiten. Wenn man schon oft in Kirche ist, denkt man so, ja, ist halt so, aber irgendwie sind das eigentlich zwei Sachen, die manchmal, wenn man sich das genauer anguckt, irgendwie gar nicht so ganz zusammenpassen. Und ich glaube, am deutlichsten werden diese Spannungen, wenn man sich diese letzte Woche vor Ostern anschaut und was da passiert ist. Die sogenannte Karwoche. Vielleicht habt ihr euch gefragt, warum es Karwoche heißt. Kar kommt, jetzt mal ein bisschen Fun Facts an der Seite, vom althochdeutschen Wort Kara, was so viel heißt wie Trauer, Leid. Das ist diese Woche, wo Christen überall auf der Welt sich daran denken, was hat Jesus eigentlich vor Ostern gemacht, was ist da passiert in seinem Leiden und Sterben. Und das, was dann so ab Palmsonntag passiert, lässt eigentlich diese Spannung in Bezug auf die Person von Jesus eigentlich nur noch größer werden. Und deshalb wollen wir, glaube ich, weil ich denke, dass diese Spannung auch uns heute noch betrifft, obwohl wir 2000 Jahre später leben, uns in den nächsten Gottesdiensten heute, Karfreitag, Ostern, uns das nochmal genauer anschauen, was ist da eigentlich passiert. Aber wir starten heute mal mit dieser Szene von Palmsonntag, die Anne gerade schon vorgelesen hat, dieser Text, der da passiert. Und er beginnt mit diesem Einzug von Jesus in die Hauptstadt Jerusalem. Und es fängt so an, er schickt seine Jünger los, geht mal los, da hinten steht ein Esel, holt den Esel, und dann ein bisschen komisch, vielleicht ist euch aufgefallen, wenn euch jemand fragt, warum nehmt ihr jetzt einfach diesen Esel, dann sagt, der Herr braucht ihn. Und genauso passiert es auch. Jemand fragt, warum nehmt ihr jetzt einfach den Esel da mit? Und die sagen, der Herr braucht ihn. Und irgendwie scheint es zu reichen. Und sie können den Esel mitnehmen. Und irgendwie ist das ein bisschen seltsam, aber eins wird irgendwie deutlich. Jesus, er wusste genau, wo der Esel steht. Er hat irgendwie diese ganze Szene, die passiert hier gerade nicht irgendwie zufällig, sondern Jesus macht das Ganze hier ganz bewusst. Er hat das irgendwie alles unter Kontrolle. Und so setzt er sich dann auf den Esel und reitet nach Jerusalem, und das, was dann passiert wird, wird in allen Evangelien, in Biografien von Jesus irgendwie erzählt. Die Menschen, denen Jesus dann begegnet, sie sind absolut begeistert. So ein bisschen wie bei Sadio Mané vielleicht. Sie jubeln, sie legen Zweige, Palmzweige, deswegen heißt es auch Palmsonntag, auf den Boden. Sie ziehen ihre Obergewände aus, legen sie auf die Straße, was so ein Ausdruck, das machte man nicht jetzt dauernd, und die Leute hatten auch nicht so viele Klamotten wie wir, es bedeutete was, die hinzulegen, dass ein Esel an der drüber reitet. Es war ein Ausdruck davon, von großer Ehrerbietung dieser Person, so wie wenn man jemandem den roten Teppich ausrollt. Und sie rufen, Hosianna, gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Und sie spüren, das, was hier gerade passiert, der gerade hier auf dem Esel kommt, das ist nicht irgendjemand, sondern Sie wissen irgendwie, es könnte sein, dass Jesus gerade so eine alte Prophezeiung, die es gab, aus dem Propheten Jesaja erfüllt, wo es heißt, dass ein König kommen wird, der auf einem Esel reitet. Und genau auf diesen König hatten die Menschen damals schon lange gewartet. Sie waren besetzt von den Römern und sie hatten die ganze Zeit die Hoffnung, wann kommt endlich jemand, der uns Frieden und Freiheit bringt. Und jetzt sehen sie ihn, sie sind voller Jubel, eine starke Szene, Begeisterung, Euphorie und wahrscheinlich auch für die Jünger, die besten Freunde von Jesus, die letzten Jahre schon mit ihm unterwegs waren, hat sich wahrscheinlich auch angefühlt, okay, jetzt geht's los. 3 Jahre haben wir manches nicht verstanden, was Jesus gesagt hat. Irgendwie hat er von seinem Reich gesprochen, aber jetzt geht's richtig los. Jetzt wird Jesus hier mal richtig in der Hauptstadt sichtbar werden und wir sind mittendrin. Aber, und ich habe euch das in der Textlesung, diesen Text auch noch mitgebracht, irgendwie bleibt es bei dieser Feierstimmung nicht. Nur ein paar Tage später ändert sich alles. Wieder steht Jesus im Mittelpunkt, wieder ist da eine riesen Menschenmenge, die schreit und ruft, aber diesmal sind es keine Jubelschreie, sondern diesmal steht da eine ganze Menschenmenge, die mehrfach ruft, sodass Pilatus am Ende nicht mehr weiterreden kann. Kreuzige ihn, ans Kreuz mit ihm, nieder mit ihm, töte ihn. Auf diese Frage von Pilatus, was mit ihm geschehen soll, kreuzige ihn. Und das Ganze, und das finde ich das Spannende an diesem Text, das Ganze passiert nicht irgendwann zu einem ganz anderen Zeitpunkt, 1-2 Jahre später, sondern das Ganze passiert 5 Tage später in der gleichen Stadt. 5 Tage später, 5 Tage nachdem Hosianna, fordern sie jetzt seinen Tod. Und wir wissen nicht ganz genau, ob das die gleichen Menschen waren, die damals quasi da Jesus zugejubelt haben, die gleichen Menschen sind, die da nachher stehen und rufen, kreuzige ihn. Aber Jerusalem war für unsere Verhältnisse keine riesige Stadt in der damaligen Zeit. 30.000 bis 60.000 Leute zu Feiertagen, vielleicht noch ein bisschen mehr. Die Wahrscheinlichkeit, dass manche auch, die da Hosianna gerufen haben, dann auch vor Pilatus stehen, dem römischen Soldaten, und sagen, kreuzige ihn, ist sehr hoch. Oder zumindest sind auf einmal die, die 5 Tage vorher noch voller Euphorie waren, auf einmal sehr still und sagen nichts mehr. Dieser Stimmungswandel passiert in kurzer Zeit. Und ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Wie kann sowas passieren? Wie wird aus Euphorie so eine Ablehnung? Und wenn man sich das so anguckt, wie dieser Text hier aufgebaut ist und auch welche Worte hier drin stehen, wird, glaube ich, relativ schnell klar, Jesus erfüllt absolut nicht diese Erwartungen, die die Menschen da gerade hatten, als sie ihn jubeln. Was rufen sie? Sie rufen Hosianna, das ist so ein Jubelruf, aber Hosianna heißt eigentlich übersetzt, hilf doch, rette doch. Und dann sehen sie in Jesus, das steht hier in dem Text, sie sehen den Nachkommen von König David. David war der größte König in der Geschichte von Israel, der die Feinde besiegt hat, der siegreich war. Und sie rufen jetzt, gesegnet sei die Herrschaft unseres Vorfahren David. Und dann der Satz danach, die jetzt neu beginnt. Also sie haben die Erwartung, ihre Hoffnung ist klar, jetzt wird sich alles ändern. Jesus, sie hatten schon viel vielleicht von ihm gesehen, was er getan hat, die Zeichen, okay, Jesus ist der da irgendwie angekündigt wurde und jetzt wird er hier in die Hauptstadt einziehen, er wird die Römer fertig machen, er wird als König herrschen und etwas Neues fängt an, auf das wir schon so lange gewartet haben. Er ist doch dieser angekündigte Retter. Und genau das drücken sie aus. Aber in diesen Tagen danach, nach Palmsonntag, passiert etwas komplett anderes. Jesus enttäuscht ihre Erwartungen. Warum? Weil er eigentlich nichts von dem tut, was sie da eigentlich erwartet haben. Er greift nicht nach der Macht. Er strebt nicht danach, irgendwie sich gegen die Römer zu richten. Er lehnt sich nicht gegen sie auf. Im Gegenteil, er wirkt ziemlich schwach. Er lässt Sachen einfach so mit sich geschehen und am Ende hängt er am Kreuz als so ein scheinbarer Spielball von den Mächtigen in der damaligen Zeit. Und so schnell wie die Euphorie kam, kippt sie ins Gegenteil und zurück bleibt Enttäuschung. Und es ist fast so ein bisschen wie bei Anatoli, diesem Gewichtsheber, nur umgekehrt. er wirkt total schwach und ist auf einmal so stark. Und hier ist es so, Jesus wirkt für sie so stark. Er ist der, wo wir alle gehofft haben, er macht's, und pure Enttäuschung. Es passiert nicht. Er scheint schwach zu sein. Und ich glaube, auch wenn keiner von uns in dieser Menge vor 2000 Jahren zwischen Jubel und kreuzige ihn irgendwie dabei war, habe ich doch gemerkt, dass wenn man Christ ist, wenn man an Gott glaubt, glaube ich, manchmal dieses Gefühl von Enttäuschung, was die Menschen damals hatten, doch etwas ist, was vielleicht manchmal gar nicht so weit weg von uns ist. Da ist man vielleicht schon lange mit Jesus unterwegs und man hat schon so ein Gebetsanliegen, für das man lange Zeit betet. Man betet zu Jesus und sagt, Gott, mach das doch so. Und mir geht es manchmal so, wenn ich bete, dass ich eigentlich schon ziemlich genau weiß, wie Gott denn dieses Gebet erhören sollte. Denn ich weiß ja am besten, was ich jetzt gerade brauche. Und dann scheint es so, Gott erhört das Gebet nicht. Es kommt ganz anders. Und zumindest nicht so, dass ich irgendwie denke, jo, das ist jetzt eine Gebetserhörung. Und man kann, vielleicht betet man für eine Arbeitsstelle schon lange Zeit oder eine Beziehung, die nur noch schwer ist, für einen Partner, Kinderwunsch, was auch immer. Und man betet am Anfang noch vielleicht voller Hoffnung, voller Euphorie und Jubel, Gott, du bist doch der, der Dinge tun kann. Man betet so, Hosianna, Herr, hilf, rette doch. Aber mit der Zeit setzt die Enttäuschung ein. Die Arbeit wurde immer noch nicht gefunden. Die Beziehung ist nicht besser geworden, sondern eher schlechter. Und so kommt vielleicht so schleichend auch in die Beziehung zu Gott so eine Art Enttäuschung langsam und langsam rein. Vielleicht kommt es manchmal aber auch ganz plötzlich. Man sitzt vielleicht noch hier wie heute an so einem Gottesdienst. Wir singen gleich noch ein paar Lieder und man jubelt voll Jubel diese Lieder mit. Gott, du bist groß, du bist stärker, nichts ist höher als du. Und dann geht man nach Hause und es erreicht einem Anruf. Ein guter Freund hatte einen Unfall und er liegt im Krankenhaus. Und man fängt an zu beten und zu ringen. Gott, das kann nicht sein. Und nach ein paar Tagen kommt die Gewissheit, Gott hat das Gebet nicht erhört. Dieser Freund stirbt. Enttäuschung, Unverständnis. Und irgendwie trifft die Hoffnung auf eine harte Realität, die in unserem Leben manchmal so ist. Und vielleicht auch, wenn ich das niemals so formulieren würde, ist da vielleicht diese ausgesprochene Erwartung, die wir vielleicht manchmal als Christen haben, dass man so sagt, okay, Gott, wir haben doch eigentlich so einen Deal. Ich gehe hier in deine Kirche, ich setze mich für dich ein, ich arbeite mit, ich liebe Menschen, ich versuche auch schlimme Dinge irgendwie nicht zu machen, ich gebe vielleicht sogar ein bisschen was von meinem Geld an die Kirche ab, was ja schon eine große Sache ist. Und dann Gott, ich weiß, mein Leben wird nicht immer nur super sein, aber dann halt du dich doch auch an den Teil deine Seite des Vertrags, des Deals, den wir haben, dann halt doch wenigstens die schlimmsten Dinge, die es so gibt, von meinem Leben doch fern. Ich glaube, manchmal merken wir erst dann, wenn irgendwelche Sachen auf einmal auf unser Leben reinprasseln, dass wir in unsere Beziehung zu Gott genau auf so einem Deal aufgebaut haben. Ich tue meinen Teil, lebe ein christliches Leben, damit Gott mir das gibt oder mich beschützt vor Dingen, die so schlimm sind. Und wir merken, dass wir das Gefühl kommen, Enttäuschung. Wie kann das sein? Manchmal wird diese Spannung auch sichtbar, wenn wir unsere Beziehung zu Gott angucken. Man startet vielleicht noch, hat angefangen, hat sich taufen lassen mit so einem Leben voller Begeisterung und Hoffnung. Jetzt geht's los, Abenteuer, Leben mit Jesus in Fülle. Und irgendwie mit der Zeit erlebst du es vielleicht gerade, mein Leben mit Jesus fühlt sich gerade nicht nach Fülle an. Irgendwie die anderen, wenn hier vorne mal so eine Open Stage ist und Leute erzählen können beim Visionstreffen, was sie mit Jesus erleben, die scheinen alle große Sachen zu erleben, aber ich, bei mir ist da gerade nichts. Und meine Beziehung fühlt sich vielleicht eher so an, wenn ich nicht investiere, meine Beziehung zu Gott, dann scheint Gott auch irgendwie nicht da zu sein. Und das ist mühsam, das ist anstrengend, das ist Enttäuschung. Und die Fragen kommen vielleicht auf, okay, wenn es bei anderen so anders zu sein scheint, dann bin entweder ich das Problem oder Gott, was ist mit dir das? Was ist mit dir los? Wie kann das sein, dass es bei mir gerade nicht so ist? Frust, Enttäuschung schleichen sich so langsam ein. Und ich kann euch sagen, auch wenn ich Pastor bin und hier vorne von Jesus erzähle, dass ich dieses Gefühl, diese Gedanken an der einen oder anderen Stelle sehr gut nachvollziehen kann und in den letzten Jahren auch immer wieder mit zu kämpfen hatte, mit dieser krassen Realität, in der wir auch irgendwie stecken, von Dingen, die einfach auch schwer sind und nicht leicht sind. Und plötzlich sind wir gar nicht so weit von den Menschen damals, wo man vielleicht Momente hat voller Jubel und Begeisterung, und plötzlich steht man da mit Angst, Enttäuschung, Ärger über Gott. Und meine Frage, die ich mir gestellt habe, als ich diese Texte gelesen habe und gemerkt habe, wie kann das passieren hier mit den Menschen damals? Wie können wir eigentlich mit dieser Spannung, die da so greifbar ist, mit dieser Enttäuschung eigentlich umgehen? Wie können wir, sollten wir vielleicht auch sagen, ja, wir werfen alles über den Haufen und rufen auch Kreuzige mit ihnen? Vielleicht bist du heute auch hier und würdest gar nicht sagen, dass du Christ bist. Hast vielleicht mit Kirche gar nichts am Hut und denkst, ja, bestätigt sich ja, scheint ja nichts dran zu sein an diesem christlichen Glauben. Oder warum sollte man dem überhaupt nachgehen, wenn das irgendwie auch eine Realität des Glaubens ist? Ich glaube, und das ist etwas, was ich entdeckt habe, als ich mich mit diesen Texten beschäftigt habe, dass, glaube ich, in dieser Geschichte vom Palmsonntag aber auch eine Chance drin liegt. Eine Chance in dieser Spannung. Und ich möchte euch zum Abschluss in so vier Gedanken reinnehmen, die, ich glaube, ich uns helfen können, wenn es dir gerade so geht. Dass du sagst, ich bin gerade in so einer Enttäuschung in Bezug auf Gott. Und ich glaube, das Erste, wo ich euch mit reinnehmen will, ist Ehrlichkeit Gott gegenüber. Vielleicht hast du dir diese Frage aufgrund dem, was in der Welt passiert oder was in deinem Leben passiert, in Bezug, was in Kirche manchmal passiert, was dich völlig fragend zurücklässt, hast du dir diese Frage vielleicht schon mal gestellt, wie kann Gott das zulassen? Wo ist Gott hier? Und ich glaube, das sind total berechtigte Fragen, die aufkommen in solchen Situationen. Wie kann das sein? Und das sind legitime Fragen, dieses Unverständnis. Wie kann Gott denn so nicht reagieren oder so reagieren, wie er es gerade tut? Und ich glaube, ich will euch überhaupt nicht diese Fragen ausreden, denn ich glaube, es sind legitime Fragen. Aber ich möchte euch einladen, als einen Schlüssel, den ich in meinem Leben erlebt habe, der wirklich helfen kann, ist diese Frage ein bisschen umzuformulieren. Nicht, wie kann Gott das zulassen, sondern diese Frage an Gott zu richten. Gott, wie kannst du das zulassen? Gott, wo bist du in all dem? Ganz persönlich an Gott zu interessieren. Nicht allgemein, philosophisch, sondern an Gott zu richten. Und ich finde es so stark, und das habe ich in den letzten Jahren, glaube ich, für mich ganz neu entdeckt, in den Psalmen zu lesen, dem Liederbuch sozusagen der Bibel, und da zu lesen, wie die Psalmisten, diese Schreiber von diesen Gedichten, diesen Liedern, genau so mit Gott umgehen, die ihnen Sachen an den Kopf werfen. Gott, du bist weg. Gott, wie kann das sein? Die alle ihre Emotionen ausdrücken, nicht verheimlichen und sagen, bei Gott darf man nicht so reden, sondern das adressieren, aber nicht einfach in den luftleeren Raum, sondern an Gott und sagen, Gott, wo bist du? Wie kann das sein? Und ich glaube, dass dieser Schritt absolut nötig ist. Ein Pastor, der so ein bisschen Mentor, Coach für mich ist, der hat mir mal gesagt, geh doch einfach mal in den Wald und schrei auch mal deine Wut und deinen Frust einfach mal raus, der da manchmal ist. Und ich glaube, manchmal sind wir vielleicht gehemmt zu sagen, kann ich Gott denn sowas sagen? Aber ich glaube, das ist ein erster wichtiger Schritt, wenn wir diese Enttäuschung spüren, Gott das zu sagen, ganz persönlich. Das ist das Erste, wie wir mit dieser Spannung umgehen können, ehrlich zu sein. Das Zweite, was mir so gekommen ist und was wir hier sehen, ist die Frage, stimmen meine Erwartungen überhaupt mit dem überein, was Gott versprochen hat? Hier in dem Text sehen wir, es ist jemand angekündigt, der kommt. Er kommt auf einem Esel, er kommt nicht auf einem großen Streitross, was die Leute erwartet haben, aber ihre Erwartung war das. Ihre Erwartung war, ja, das passiert jetzt mit Jesus. Manchmal haben wir vielleicht die Vorstellung, dass ein Leben mit Jesus ein Abenteuer ist, eine Sache nach dem anderen kommt, oder dass wir wenigstens mit Jesus so ein Leben haben dürfen, in Ruhe, in Frieden, in Befreiung. Und tatsächlich ist es so, wenn du ein Leben mit Jesus anfängst, und manche von euch können das hier, viele vielleicht auch sagen, dass es wirklich Dinge gibt, wo Jesus uns befreit, wo wir sehen, dass wir getragen sind, wo wir vielleicht auch einen Frieden, wo wir angenommen sein erleben dürfen und trotzdem irgendwie nicht losgelöst von einem Leben, in dem wir gerade so stecken. Die Bibel beschreibt diese Zeit zwischen dem, was damals an Ostern passiert ist, Jesus kommen auf diese Welt, sein Sterben, sein Auferstehen und dem, was die Bibel ankündigt, nämlich Jesus zweites Kommen, so ein bisschen wie als eine Zwischenzeit. Eine Zeit, in der wir noch stehen, in dem irgendwie etwas ist, jetzt schon, aber manches irgendwie auch noch nicht. Irgendwie eine Spannung, die, in der wir gerade sind. Das heißt, wenn Jesus noch einmal wiederkommt, dann wird alles Leid beseitigt werden. Aber wir leben momentan in diesem schon jetzt und irgendwie noch nicht, in dem Leid, Enttäuschung, Sünde, Schmerz irgendwie zu unserem Leben dazugehören. Und ich glaube, deshalb kann Enttäuschung auch gut zu sein, wenn man dann schaut, was hat mir Jesus eigentlich versprochen. Das, was er uns versprochen hat, ist nicht, dass alles leicht wird. Er sagt sogar, in dieser Welt werdet ihr Angst haben, wenn wir gucken, wie all seine Freunde geendet sind nach dem Ostern, die meisten von ihnen hingerichtet wurden aufgrund ihres Glaubens, dann sehen wir, das ist nicht das, was die Bibel uns verspricht. Aber Jesus sagt, nach der Auferstehung, wo er seine Jünger trifft, die alle voller Angst und Zweifel irgendwie noch sind, verspricht er ihnen eins. Ich werde bei euch sein bis zum Ende dieser Welt. Und wir dürfen in dieser oftmals schmerzhaften Zwischenzeit leben mit der Gewissheit, dass Jesus an unserer Seite ist, mittendrin, uns nicht alleine lässt. Wir dürfen ehrlich sein, wir dürfen unsere Vorstellung von dem, was Gott verspricht, immer wieder abgleichen mit dem, was er eigentlich verspricht. Und ein dritter Gedanke ist, dass ich glaube, Jesus weiß besser, was wir brauchen, als ich es weiß. Der Pastor Timothy Keller hat es einmal so ausgedrückt, ich lese euch das einmal vor, er hat gesagt, Palmsonntag, die Geschichte vom triumphalen Einzug, ist eine unglaubliche Parallele zur lebenslangen Spannung zwischen dem, was du dir von Gott wünschst und dem, was Gott dir gibt. Eine lebenslange Spannung zwischen dem, was du dir von Gott wünschst und dem, was Gott dir gibt. Zwischen dem, was wir glauben, dass wir brauchen und dem, was Gott sagt, dass wir brauchen. Was wir glauben, was wir brauchen, ist oft nicht das, was Gott uns gibt. Sehr oft gibt uns Gott nicht das, was wir denken, was wir brauchen, sondern manchmal hat er noch so einen nächsten Schritt, wo er etwas sieht, was noch viel wichtiger ist. Und das kann kurzfristig enttäuschen, so wie diese Menge hier, die sagte, wir brauchen unbedingt die Befreiung von den Römern. Wir brauchen jetzt eine politische Änderung. Wir müssen Freiheit haben. Wir wollen hier nicht mehr uns das Geld abgenommen haben. Und Jesus sagt, ich sehe das, aber ich sehe noch etwas ganz anderes, was ihr braucht. Eine viel tiefere Befreiung. Und die scheinbar größte Niederlage am Kreuz wird zum größten Sieg. Darauf schauen wir an Karfreitag. Denn die Leute wollten damals Befreiung von den Römern. Und Jesus sagt, ich möchte euch befreien von Schuld, von Tod, von Trennung von Gott. So wie damals der Gelähmte, vielleicht kennt ihr die Geschichte, wo die Freunde ihn runterlassen. Und es ist ganz klar, was so Jesus jetzt machen soll. Er soll den Gelähmten heilen. Und Jesus, das Erste, was er zu ihm sagt, ist, deine Sünden sind dir vergeben. Manchmal ist es ganz anders, was Jesus sieht, was wir vielleicht manchmal gar nicht sehen, was wir eigentlich brauchen. Und deshalb müssen wir erkennen, wenn wir zu Jesus kommen, wird er uns so gut wie immer das geben, was wir brauchen und nicht das, was wir zu brauchen glauben. Er wird unsere Erwartungen durcheinander bringen, aber ich glaube, und das zeigt irgendwie das Kreuz, er wird sie auch übertreffen. Wir gehen fast immer zuerst zu ihm und denken, wir bräuchten Befreiung von diesem, von jenem, diese Gebetserhörung. Ich habe meine gefühlten Bedürfnisse und Jesus sagt, wenn ihr wüsstet all das, was ich weiß, dann würdet ihr euch wahrscheinlich auch das wünschen, was ich denke und ich euch geben will. Ich glaube, wir dürfen ehrlich sein mit unseren Enttäuschungen. Wir dürfen abgleichen, was Gott verspricht. Ich glaube, wir können anfangen, vielleicht zu sehen und zu glauben und zu vertrauen oder irgendwie dem nachzuspüren, dass vielleicht Jesus besser weiß, was gut ist. Und trotzdem, glaube ich, kann an manchen Stellen Enttäuschung zurückbleiben. Kann es zu Momenten kommen, wo wir sagen, ich weiß gerade gar nicht, ob mein Glaube mich gerade noch so viel trägt. Ich bin vielleicht heute noch mal hier im Gottesdienst, aber wer weiß schon, wie es mir gerade in meinem Inneren geht. Was ist, wenn trotz noch allem noch die Schwachheit, die Enttäuschung und zu groß zu sein scheint? Gott, wo bist du? Was ist, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich nicht mehr an Jesus festhalten? Und das ist mein letzter Gedanke, der, glaube ich, helfen kann, ist, mein Glaube wird nicht allein durch meine Stärke gehalten, sondern Jesus hält mich. Ich möchte zum Abschluss euch ein Zitat vorlesen. Das findet ihr vorne im Programmheft von Malte Detje. Er ist Pastor, Autor und hat ein Buch geschrieben, das heißt Im Zweifel für Gott, wie wir an Gott dranbleiben, wenn der Glaube nicht trägt. Und er schreibt Folgendes in diesem Buch und das möchte ich euch gerne vorlesen. Das Zitat von Malte Detje vorne auf der ersten, zweiten Seite, glaube ich. Oft ist eine tiefliegende Enttäuschung ein wesentlicher Grund, warum jemand dem Club der Ex-Christen beitritt. Manchmal erwischt sie einen ganz plötzlich, manchmal ist es eine schleichende Frustration, an deren Ende ein Glaube steht, der nicht mehr trägt. Das Christentum, so wie wir es gelernt haben, funktioniert in den niederen Wirrungen des Alltags einfach nicht. Am Anfang stehen meist die großen Versprechungen und farbenreichen Bilder, wie ein Leben in der Nachfolge Jesu aussehen wird. Diese Bilder schüren Erwartungen, große Erwartungen, doch die Realität sieht bei vielen von uns leider anders aus. Dein Glaube will dich nicht mehr tragen, aber Jesus kann, will und wird dich tragen. Er schließt dich mit deinem schwachen Vertrauen in seine starken Arme. Es mag Augenblicke geben, in denen diese starken Arme unfassbar weg zu sein scheinen. Auf deiner Glaubensreise kommst du auf Abwege und verlierst dich wie in einem Dschungel. Du folgst Jesus nach, aber es fällt dir in diesem Dickicht schwer und schwerer, an ihm dran zu bleiben, bis du ihn ganz aus den Augen verloren hast. Doch er gibt dich niemals auf. Er bleibt an dir dran, sucht und sucht dich. Er folgt deiner Fährte, bis er dich gefunden hat und wieder bei sich hat. Gott bleibt an uns dran. Das ist die Hoffnung. Und ich finde das eine unfassbar starke, befreiende Antwort, die etwas ausdrückt, was eine absolut wichtige Realität von unserem Glauben ist. Das Glauben nicht nur etwas ist, was ich tue, etwas, was ich gerade kann, dass ich Enttäuschung überwinden muss, sondern dass Glaube auch immer diese Perspektive hat, dass Glaube etwas ist von außen. Dass Jesus verspricht, wenn ihr diesen Weg mit mir begonnen habt, wenn ihr meine Kinder seid, dann bin ich es, der euch immer noch hält. Auch wenn es sich anders anfühlt, wenn viele Fragen, Zweifel da sind. Unser Glauben ist etwas von außen, nämlich etwas, was Jesus Christus hält. Nichts kann uns davon trennen. Das ist meine Überzeugung in all den Enttäuschungen und Spannungen, die ich auch erlebt habe und die wir in der Bibel finden. Und ich lese euch zum Abschluss einen Text, den Paulus, einer der Nachfolger von Jesus, geschrieben hat. Und der drückt etwas aus von dieser Gewissheit, da wo wir uns nicht festhalten können, dass doch etwas absolut sicher ist. Nämlich, dass uns nichts von der Liebe von Jesus trennen kann. Es steht in Römer 8, manche kennen vielleicht diese Worte und ich lese sie euch vor. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht, man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Total realistische Worte, was unsere Erwartungen angeht, was es heißt, mit Jesus unterwegs zu sein. Aber Paulus schreibt weiter. Und doch in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendwas in der gesamten Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen können, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Als Christen leben wir in dieser Spannung, unerfüllte Erwartungen, Enttäuschungen können Teil unseres Glaubens werden, auch wenn sie es vielleicht nicht immer sind. Aber es kann, glaube ich, in jedem Leben zu solchen Momenten kommen. Aber wir dürfen ehrlich sein zu Gott. Wir dürfen unsere Enttäuschung zu ihm schreien. Wir dürfen Erwartungen und Versprechungen abgleichen mit dem, was eigentlich Gott wirklich verspricht. Wir dürfen langsam sehen, vielleicht Stück für Stück, dass Jesus vielleicht doch besser weiß als ich. Auch manchmal sehen wir es vielleicht nie. Aber wir dürfen, glaube ich, glauben. Und das darf uns halten. Dass er uns hält und dass er uns trägt, selbst da, wo wir es, glaube ich, gerade vielleicht nicht schaffen. Und ich glaube, dazu lädt uns Palmsonntag ein. So starten wir in diese Woche, in diese Karwoche mit dem, was noch passiert. Und ich glaube, es ist eine Chance zu fragen, okay, worauf baue ich eigentlich meinen Glauben? Und ich lade euch ein auf diesen Jesus, der doch so ist wie dieser Anatoli. Vielleicht in Momenten, wo er so schwach und so voller Enttäuschung wirkt, doch so viel stärker ist, als wir es denken. Amen.